Für die Bremsen habe ich auch noch mal was ganz Besonderes mitgebracht. Unser TLBH62.
Das klingt genauso kompliziert, wie es auch aussieht, weil ich muss sagen, als es auf dem Tisch lag, ich hätte nicht erkannt, was es ist. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es funktioniert.
Ja, also es ist fast wie ein Schweizer Taschenmesser.
Herzlich willkommen zum Nerd Talk, dem Format, in dem wir über Technik und Technologien reden. Und zwar so, dass am Ende hoffentlich keine Frage offen bleibt. Ich freue mich heute total auf die Folge, denn ich werde heute was lernen können und ihr hoffentlich auch. Denn wir reden über die Must-Haves für die Heimwerkstatt. Und damit wir das richtig tun, habe ich natürlich wieder einen Gast an meiner Seite. Herzlich willkommen, Lukas.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Lukas, du musst dich heute beschränken, weil wir hatten dich gebeten, ungefähr 10 Must-Haves für die Heimwerkstatt mitzubringen. Für dich eine echte Herausforderung, denn normalerweise denkst du ein bisschen größer, wenn es um Werkstätten geht.
Ja, normalerweise schon. Also wir bieten bei Paul Lange im Grunde ein ganzes Portfolio für die Werkstatt an. Und in der Regel, wenn wir alles gut machen, sollte am Ende eigentlich kein Werkzeug fehlen. Bei den 10 Stück heute schauen wir mal, wo wir am Ende landen, ne?
Ich würde sagen, dann starten wir gleich rein, denn ich muss sagen, am Anfang hast du ja gleich ein bisschen geschummelt, weil du gleich ein ganzes Sortiment mitgebracht hast. Aber ich glaube, das ist mal die Basis für jede Werkstatt, ob jetzt beim Händler oder ob man die zu Hause hat, dass man erstmal so einen Grundstock an hochwertigem Werkzeug hat.
Genau. Also im Grunde geht es ja darum, irgendwann ein ordentliches Basis-Setup zu fahren. Ich denke, jedem, der das Video schaut, ist das klar. Aber ein ordentliches Standard-Setup muss man einfach haben, weil auf der einen Seite hat man die Erfahrung, das Können, kennt die Technologien, weiß, wie man die Sachen reparieren möchte oder muss und braucht dann halt eine ordentliche Verbindung zum Bike und nicht mit irgendeinem omligen, rundgedrehten Teil, wo ich nachher mir die Schraube angucke und denke, da habe ich wieder am falschen Ende gespart. Ne? Und da haben wir einfach mal hier exemplarisch was rausgesucht. Natürlich muss man es immer seinem Portemonnaie und Geldbeutel anpassen können, aber auch da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten von einem kleinen Basic-Tool, wo eigentlich alles Gängige dabei ist, was ich brauche, um mal eben mein Bike wieder fit zu bekommen, über das große Sortiment. Und wir kennen ihn alle, haben ihn alle im Freundeskreis, der Kollege oder der Mechaniker, der nach 14.857 Schraubenschlüssel immer noch nicht den letzten hat. Aber da muss einfach jeder schauen, wie er selber klarkommt und was er braucht. Aber wie gesagt, da sollte man auf Qualität achten, weil das Standardwerkzeug ist eben das Werkzeug, was ich am häufigsten verwende, was den höchsten Verschleiß erfährt. Und da muss ich einfach gucken, dass ich da was Ordentliches habe. Und jetzt haben wir hier natürlich die Sortimente abgedeckt. Da sind zum Teil schon Spezialwerkzeuge drin enthalten.
Das wollte ich gerade sagen, wenn ich einhaken darf. Im Baumarkt kriegt man natürlich auch irgendwie ein Werkzeugset, teilweise auch qualitativ gut. Aber woran erkennt man jetzt hier, dass es ein spezielles Fahrradset ist?
Ja, hier zum Beispiel, wenn man das von Feedback sich anschaut, haben wir eine Kassettenzange dabei oder Werkzeuge, um Ventile aus den Schäften zu drehen oder ein Kettennieter. Das sind schon sehr anwendungsbezogene Werkzeuge. Aber wie gesagt, du hast gerade den Baumarkt angesprochen. Wenn man da den einen oder anderen Euro in die Hand nimmt, kann man mit Sicherheit auch da schon die gängigsten Tools kaufen, sich damit eindecken und dann, ich würde behaupten, also ich habe auf jeden Fall noch Werkzeuge von meinem Opa, wenn man da nicht in ganz unten ins Regal greift, hat man da ziemlich lange Freude mit. Und die Qualität, also ergo seine Arbeit, ist am Ende entsprechend auch ordentlich.
Genau, und beim Fahrrad ist es ja so, manche Arbeiten, gerade eine Kassette zu tauschen, ist eigentlich wahnsinnig einfach, geht aber nicht ohne Spezialwerkzeug, das ist nun mal so.
Genau. Bei den Spezialwerkzeugen muss ich halt schauen, inwieweit habe ich die Fähigkeiten, inwieweit traue ich mir das zu, ne? Weil am Ende darf man nicht vergessen, der Fahrradmechaniker, der Fahrradmechatroniker ist ein Ausbildungsberuf, der dauert bis zu 3,5 Jahre. Da geht es jetzt nicht nur darum, eine Viererschraube in den Vorbau zu schrauben und dann hat man die Ausbildung erlangt, sondern es werden auch Arbeiten durchgeführt, die auf jeden Fall ein gewisses Know-how voraussetzen. Und da muss man halt gucken, was man sich selber zutraut, was möchte man sich zutrauen und ab wann macht man den Cut und geht dann doch zur Werkstatt oder holt sich bei einem Kumpel, der da noch ein bisschen mehr Know-how auf dem Kasten hat, Unterstützung. Und so sollte man dann dementsprechend auch sein Spezialwerkzeug aussuchen und verwenden. ich sag mal, eine Kassette zu tauschen. Wenn wir jetzt sagen, das ist ganz easy, weiß ich schon, dass wir morgen wieder einen Anruf bekommen, weil es doch nicht so gut funktioniert hat, dann hat wieder einer den Spacer falsch eingesetzt und die Kassette klappert oder rasselt. Das heißt, selbst bei augenscheinlich einfachen Arbeiten muss man dann schon wissen, was man tut. Aber durch YouTube, durch die ganzen Formate, durch die Bedienungsanleitung der Hersteller, durch offizielle Videoanleitungen kann man schon viel selber machen. Aber wie gesagt, vorher nachzudenken, spart da einiges an Geld.
Ne? Genau. Also das Clip gilt, glaube ich, generell. Erstmal vorher Gedanken machen, bevor man anfängt loszuschrauben. Gucken, traue ich mir zu, traue ich mir nicht zu. Vielleicht vorher mal ein Video gucken und dann überlegen, will ich das wirklich machen? Aber natürlich auch mal den Mut haben, Sachen selber zu versuchen.
Genau.
Genau, was auch in keinem Werkzeugset fehlen darf, ist der Drehmomentschlüssel. Am Fahrrad sind überall Drehmomente eigentlich angeschrieben. Es gibt viele Leute, die sagen, die haben das im Gefühl. Ich würde es mir nicht zutrauen und deswegen gehört eigentlich auch ein Drehmomentschlüssel in jedes Repertoire. Und du hast einen ganz besonderen mitgebracht, den man auch unterwegs mitnehmen kann.
Genau, also wir haben hier einen kleinen Drehmomentschlüssel von Pro. Der hat im Grunde drei vorgefertigte Einsätze, die schon ein gewisses Drehmoment quasi voreingestellt haben. Also der ist nicht flexibel einstellbar, sondern ich habe 4, 6 und hier drin ist noch der 5 Newtonmeter Einsatz, den kann ich mir hier vorne einfach einstecken. Im Grunde, wie ich es gewohnt bin von jeder kleinen Knarre, habe hier nochmal 6 Bits dabei, die gängigen Größen beinhalten. 25er Torx, 4er, 5er, 6er Imbus. So, den kann ich mir da vorne einsetzen. Und den habe ich gerne bei mir quasi in jeder Biketasche, an jeder Werkbank. Nicht, dass ich unheimlich viele Werkbänke hätte, aber man hat ja so seine Stellen, an denen man schraubt. Und du hast gerade schon angesprochen, man traut sich nach einer gewissen Schrauberzeit zu, gewisse Drehmomente im Arm zu haben. Wenn man dann aber mal tatsächlich nachmisst, wie viel Drehmoment man auf die Schraube aufgebracht hat, stellt man dann doch mit Erschrecken fest, dass die 5 Newtonmeter, die ich so im Handgelenk habe, eher 15 waren. Und wundert sich dann, wo die Risse aus dem einlaminierten Gewinde herkommen, die dann der Carbonvorbau zeigt. Deshalb finde ich so ein Tool sensationell. Ich stecke den Bit drauf, den ich brauche, habe hier meine 5 Newtonmeter vor eingestellt. In der Regel ist das Cockpit, die Lenkzentrale, immer zwischen 4 und 6 Newtonmeter. Und dann mache ich meinen Lenker fest, mache meine Schalteinheiten fest und bin da einfach auf der sicheren Seite und spare mir bei einem Drehmomentschlüssel, den sollte man immer komplett entspannt wieder weglegen. Und jetzt sind wir ehrlich, gerade im privaten Bereich, ich würde behaupten, wenn ich da nicht den letzten Nerd erwische, ziehe ich die Schublade auf und der Drehmomentschlüssel ist natürlich nicht komplett entlastet. Das führt auf Dauer dazu, dass die Genauigkeit verloren geht. Und deshalb ist sowas easy, ist nicht großartig teuer. Ich habe eigentlich alle gängigen Bits, die ich brauche, um meine Lenkzentrale und auch die ganzen kleinen, also 4er, 5er Schrauben am Rahmen festzuziehen, dabei. Ich kann es mir in die Trikottasche packen, ich kann es in meine Satteltasche packen oder halt eben einfach an der Werkzeugbank hängen lassen.
Gibt es keine Entschuldigung mehr für falsche Drehmomente, auch unterwegs nicht, finde ich super praktisch. Jetzt haben wir, glaube ich, die Basics mal geklärt. Hochwertiges Werkzeug sollte man grundsätzlich haben. Und man sieht da, es muss ja nicht groß sein, es passt in jede Schublade und hat man eine solide Grundausstattung. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt mal ein bisschen in die Spezialwerkzeuge rein.
So machen wir das. Also, bei Spezialwerkzeugen zum Beispiel, kennt eigentlich jeder, braucht jeder, wenn er sich ein bisschen mehr zutraut, ist die Kettenpeitsche. Da gibt's eigentlich auch, und das kennt eigentlich auch jeder, der da schon ein bisschen intensivere Schraubererfahrung hat. Ich will meine Kassette tauschen, beziehungsweise den Verschlussring öffnen. Die Kettenpeitsche ist schon 2-3 Jahre im Gebrauch, vielleicht auch schon noch ein bisschen länger. Ich setze die Kettenpeitsche an, muss ein gewisses Drehmoment aufbringen, um den Verschlussring zu lösen. Und mir geht das Niet auf. Ja, also, ich habe hier unten so ein Stück, ja, was sind das, 15 cm Kette, die lege ich eben auf das Ritzel auf, damit ich, weil das die Kassette ja auf einem Freilauf montiert ist und eben nur in eine Richtung sperrt und wenn ich die Kassette eben lösen möchte, hilft mir die Sperrklinke nicht, weil sie eben in die falsche Richtung in dem Augenblick sperrt, dafür brauche ich die Kettenpeitsche und die setze ich an, nehme dann mein Tool, um den Verschlussring zu lösen. Und in dem Augenblick geht mir das Need auf und man boxt mit der Faust in den, ja, ich sag mal, noch nicht frisch geputzten Zahnkranz und hat dann diese ganz klassischen Mechaniker-Tattoos. Und da gibt's von Feedback Sports eine Abhilfe, die ich eigentlich sensationell finde, dass die Kassettenzange von Feedback Sports, und die hat im Grunde den Vorteil, dass sie sich automatisch der Größe anpasst, also quasi dem Zahnkranz, auf den ich gerade drauf gehe. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht das, glaube ich, von 10 bis 24 Zähne.
Genau, hier kann man es dann verstellen.
Genau, Größe. Aber ich muss halt quasi jetzt nicht rumfriemeln, sondern ja, ich setze das Ding einfach an und kann loslegen. Und der Vorteil ist eben, dass ich hier zwei Ketten montiert habe, ergo auch zwei Nietstifte, beziehungsweise vier, wobei, wenn ich die Kassette löse, werden nur zwei auf Zug beansprucht. Das heißt, die Kraft halbiert sich, die Lebensdauer ist deutlich höher und ich habe halt viel weniger Mechaniker-Tattoos.
Genau, man sieht schon, du hast das Ding ja wirklich fest in der Hand und das hier teilweise schon, man hat ja immer noch ein zweites Werkzeug in der Hand und ich finde, das ist mit der Kettenpeitsche dann schon manchmal so ein bisschen wackelig irgendwie, genau. Also es funktioniert, aber ich glaube, damit hat man wahrscheinlich einen deutlich besseren Zugriff dann.
Das ist einmal durchgespielt, einmal ordentlich angepackt und dann ist die Kassette lose. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es arretieren und wieder weghängen. Auch das ist immer so ein Thema bei den Kettenpeitschen. Ja, wie bewahre ich die auf? Klar, kann man da eine Bohrung durchsetzen und das weghängen. Die Zange hängt natürlich viel einfacher und schneller. So, von daher ist es wirklich, das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder feststellen können, als wir mit Mechanikern darüber gesprochen haben, das ist wirklich so ein Tool, wo man eigentlich gedacht hat, das Thema ist durch. Also Kettenpeitsche ist gesetzt, gibt seit, weiß ich nicht, seitdem es Kassetten gibt mit mehreren Ritzeln. Und was soll man da noch verbessern? Und mit der Zange, muss ich wirklich sagen, hat man da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß und das Verletzungsrisiko ist definitiv geringer.
Genau, und gerade klar, Mechaniker sind geübt und die wechseln halt auch am Tag wahrscheinlich ziemlich viele Kassetten. Also wenn die sagen, das passt, dann ist es auch für den Heimwerkerbereich gut. Ich denke, wer eine Kettenpeitsche hat, muss sich vielleicht jetzt nicht sofort eine Kettenzange kaufen. Nein. Aber wenn man das nächste Mal, wenn man sich generell eine anschaffen möchte, denke ich, ist das auf jeden Fall die innovativere Lösung, die dann auch ja für mehr Sicherheit sorgt, du hast schon gesagt.
Genau. Und spätestens, wenn der Tag gekommen ist, wo der Need wieder aufgeht, da der Kettenpeitsche, brauche ich entweder einen neuen Need oder investiere die 50 Euro und kaufe mir dann die Feedback Sports Kassettenzange.
Cool. So viel zum Kassettentausch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter und du hast noch was mitgebracht, das ist für Bremsleitungen.
Genau. Also für die Bremsen habe ich auch nochmal was ganz Besonderes mitgebracht. Unser TLBH62.
Das klingt genauso kompliziert, wie es auch aussieht, weil ich muss sagen, als es auf dem Tisch lag, ich hätte nicht erkannt, was es ist. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es funktioniert.
Ja, also es ist fast wie ein Schweizer Taschenmesser. Ist eigentlich dafür da, um die Bremsleitung akkurat zu kürzen, zu schneiden und anschließend Pinne und Olive ordentlich einzupressen. Ich zeig dir das gleich mal.
Mhm. Bremsleitung kürzen bzw. neu installieren mache ich zum Beispiel, wenn ich einen Lenker tausche oder auch die Schalthebel tausche, dann fällt das eigentlich jedes Mal an.
Genau, oder ich mache ein Upgrade, ne, will irgendwie eine hochwertigere Bremse an meinem Rad montieren. Dann kommen meistens die Bremsleitung in der Standardlänge. Und mir ist es leider noch nicht passiert, dass es gleich gepasst hat. Und bevor ich dann vorne so ein riesen Lasso habe, passe ich das halt an. Und es ist auch so, dass bei den Bremsanlagen werden schon Materialien zum Kürzen der Bremsleitung meistens mitgeliefert. Und der ein oder andere, der schon mal eine Bremse verbaut hat, wird das auch kennen. Das sind so gelbe Blöcke, die haben so eine halbrunde Aussparung. Da komme ich gleich nochmal zu. Die werden bei den Bremsen immer dazu gepackt. Aber wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte, weil Bremsanlage, Hydraulik, ne, ob je nachdem Hoch- oder Niederdruckleitung, ist eigentlich egal. Da herrschen immer sehr hohe Drücke. Unterlaufen mir da Fehler bei der Montage, gerade im Bremsanlagenbereich, kann das schon mal böse ausgehen. Ne?
Das sollte man vielleicht noch erwähnen, also gerade wenn es um die Bremse geht, genau. Ist ein sicherheitsrelevantes Teil, da muss man sich wirklich sicher sein, was man macht, lieber vielleicht noch jemanden draufschauen lassen und sobald man sich unsicher ist, lieber nochmal zum Händler und das checken lassen, bevor da irgendwas undicht ist oder falsch montiert ist, weil das kann dann wirklich gefährlich
werden. Genau, weil da finde ich, sollte man auch keine Abstriche machen, ne? Da übt man nicht dran, sondern da muss jeder Handgriff sitzen, weil da bringt mir kein Euro, den ich gespart habe, was, wenn ich am Ende ins Leere greife und die Bremsanlage nicht ordentlich funktioniert. Ne? Und im Grunde der Hauptgrund, um dieses Tool zu benutzen, liegt zum einen im Durchtrennen der Bremsleitung. Jetzt könnte man sich fragen, kann ich einfach eine Schere nehmen, Seitenschneider oder sonst was und schneide die Bremsleitung durch. Es geht aber im Grunde darum, hier wird anschließend ja wie so eine Fittingverbindung zum Bremshebel oder zur Bremszange hergestellt. Und wenn ich da keinen sauberen Cut habe, kann es halt vorkommen, dass die Bremsleitung falsch gequetscht wird und das Fitting eben undicht ist. Und mit dem Tool habe ich halt die Möglichkeit, erstmal die Bremsleitung ordentlich, ich lege hier nochmal eben hin, zu schneiden und anschließend, das macht man dann im Zuge der Montage eben auch, Pin und Olive richtig einzubringen.
Genau, ich habe also quasi drei Arbeitsschritte in einem.
Genau, deshalb sieht das Ding eben auch so ein bisschen abgespaced aus. Aber ich muss sagen, die Funktion überzeugt, ne? Und ich habe einfach sichere Handgriffe. Also das lässt relativ wenig Spielraum für Fehler. Und deshalb ist es für mich einfach ein Tool, was vielleicht nicht in jede Hobbywerkstatt gehört, aber für jemanden, der sich sagt, so eigentlich habe ich schon alles und wie kann ich denn da noch ein bisschen glänzen, wäre das auf jeden Fall ein Teil, was man sich in die oberste Schublade legen kann. Ne? Ich versuche das mal vorzuführen. Im Grunde hast du hier dein Cutter. Ja, das ist ein scharfes Messer. Da gibt's auch mal eine Ersatzklinge dazu. Damit trenne ich die Bremsleitung durch und hiermit kann ich quasi, Vorsicht, wenn man das öffnet, fällt da meistens dieser Dorn raus, zeige ich gleich auch nochmal. So, ne, das sind quasi die zwei Basic-Teile, die ich brauche. Und wenn ich die Bremsleitung ohne dieses Tool montiere, sollte man eigentlich, bevor ich mit dem Schneiden und Verpressen der Olive anfange, die Olive und den Pin, beziehungsweise nicht den Pin, sondern die Olive und die Überwurfmutter, die hier drauf kommt, vorab aufziehen. Weil je nachdem, wie akkurat ich das mache, kann das sein, dass sich das hier staucht und wenn ich das dann vergessen habe, kriege ich die Olive gar nicht mehr über die Bremsleitung. Das kann man sich, sofern alles richtig läuft, mit dem Tool eigentlich sparen. Ich nehme die Bremsleitung, lege die hier ein, habe über die Markierung eine Stelle oder eine Zeichnung, wo ich sehe, da wird geschnitten, klemme das Ganze über diesen blauen Hebel einmal fest, das arretiert die Leitung, jetzt ist die fest in dem Werkzeug eingespannt. Als nächstes nehme ich das Messer, schiebt das hier drauf und das schneidet jetzt quasi genau, wie gesagt, an dieser Markierung die Bremsleitung durch. Hoppala. So, und jetzt habe ich hier einen super akkuraten Schnitt, so wie es sein soll, weil die Schnittfläche und eben die Rechtwinkligkeit gegenüber der Leitungsoberfläche ist wichtig, um am Ende ein dichtes Bremssystem zu erhalten. Als nächstes bauen wir dann diesen mitgelieferten Dorn, der ist dafür da, um den Pin aufzunehmen. Da sitzt ein O-Ring drin. Der macht einfach nichts anderes, als den Pin nachher festzuhalten. Der sitzt super stabil da drin. Jetzt führe ich einfach den Pin hier von hinten in die Bremsleitung ein. Ich muss so ein bisschen schauen, dass der Pin schon so ein bisschen in der Bremsleitung drin steckt, dass es einfach besser geführt ist. Und da muss ich eigentlich nichts anderes mehr machen, als das Tool zusammenzudrücken und dann sitzt der Pin in der Leitung, so wie es sein soll.
Genau, man kann da nicht viel falsch machen. Man hört immer, es klackt, es rastet ein. Also man weiß ziemlich genau, okay, der Arbeitsschritt ist jetzt vollzogen. Und wenn man das halt ohne Spezialwerkzeug macht, würde man mit dem Hammer wahrscheinlich das Ding gleich reinhämmern und da weiß man nicht doch noch ein bisschen oder nee. Und also da kann man sich sicher sein, dass es halt richtig gemacht wurde.
So wie es sein soll, genau.
Genau. Und die Olive, die kann man dann hinterher noch drüber ziehen.
Das ist ein weiterer Vorteil, dadurch, dass da nichts gestaucht wird. Das kann passieren, wenn man diese mitgelieferten Halterungen in den Schraubstock einspannt und dann mit dem Hämmerchen da arbeitet. Dann wird manchmal die Bremsleitung so ein bisschen aufgestaucht, dann entsteht ein Bauch und der ist dann eben zu groß, um die Olive über die Leitung zu ziehen, weil normalerweise ist ja die andere Seite der Leitung nicht geöffnet, wie in dem Fall. Aber durch die Verwendung von dem Tool geht das auch im Nachgang, weil eben keine Staubung stattfindet.
Top. Also ich würde sagen, ich habe mich bisher an Bremsleitungen und Bremsen allgemein nicht rangetraut. Mit dem Tool würde ich es, glaube ich, mal versuchen. dann können wir eigentlich gleich zum nächsten Tipp kommen, denn wenn man das Bremssystem geöffnet hat, dann folgt immer zwangsläufig ein Arbeitsschritt, für den man auch Spezialwerkzeug braucht. Und das erklärst du jetzt dann.
Also, hier haben wir so ein Tool, was eigentlich in keiner Werkstatt fehlen darf. Ne? Auch hier gilt aber wieder, ich muss mir zutrauen, ich muss es können, ich muss die Kenntnis besitzen. Es geht um Entlüftung von Bremsanlagen. Und da eigentlich die Empfehlung gar nicht für ein spezielles Tool, sondern dass man sich einfach ein Entlüftungswerkzeug kauft oder besorgt, was auch meinem Bremsenhersteller entspricht. Weil man muss sich vorstellen, in unserem Fall jetzt Shimano, investiert unheimlich viel Entwicklungsarbeit in die Bremsanlagen. Da sitzen viele Ingenieure, die die Bremsanlagen entsprechend auslegen, konstruieren und entwickeln. Und das Gleiche gilt eben nachher auch für den Service. Also es ist ja nicht so, dass mit der Bremse auf einmal auch ein Entlüftungswerkzeug aus der Maschine fällt, sondern da gibt's eben Ingenieure, die sich mit den entsprechenden Werkzeugen dafür befassen. Und im Falle von Shimano, die nennen die Technologie One-Way Bleeding, macht es schon Sinn, da auch auf ein Werkzeug zu gehen, was eben genau dafür zugeschnitten ist. In unserem Fall ist es jetzt eins mit zwei, ich nenne die mal so Becherchen. Das kommt daher, dass für die Road-Bremsanlagen und für die Mountainbike-Bremsanlagen unterschiedliche Anforderungen gelten. Und dafür ist eben, die sehen zwar jetzt optisch gleich aus, aber unten die Anschlüsse unterscheiden sich einfach. Und das liegt eben daran, dass ich das Tool eben für MTB oder auch nicht nur MTB, City Tracking, aber eben auch Road-Gruppen benutzen kann.
Bedeutet aber auch, ein Kit reicht für alle Shimano-Bremsen?
Grundsätzlich ja. Man muss noch ein bisschen schauen über die Generation hin, dass das alles funktioniert. Aber ich behaupte jetzt, wenn man relativ frisch ist und ein Fahrrad hat, was nicht älter als 5 Jahre ungefähr ist, kann man das pauschal mit Ja beantworten. Da ist man gut versorgt. Man muss auf jeden Fall immer auf das Bremsmedium Acht geben. Also nicht das Bremsmedium, sondern die Bremsflüssigkeit. Denn da unterscheiden sich die Hersteller häufig. Im Automobilbereich wird ja noch auf DOT gesetzt. Ich meine mich zu erinnern, dass da jetzt auch schon ein oder andere Hersteller gibt, die auch auf Mineralöl gehen. Aber eben bei den Fahrradkomponenten ist es so, dass Shimano da mit Mineralöl arbeitet, andere Hersteller mit einem anderen Bremsmedium eben DOT. Und die sollte man auf jeden Fall nicht vertauschen und verwechseln und da auch die Werkzeuge getrennt nutzen. Und da komme ich eben wieder zu der Empfehlung vom Anfang, ein Werkzeug von dem Hersteller zu benutzen. Also wie gesagt, man sieht zwei Bremsentlüftungsvorgänge, Marke A und Marke B. Und als Außenstehender sind das zwei völlig verschiedene Arbeitsvorgänge. Weil die Funktion ist anders, der Ablauf ist anders und dementsprechend muss das Werkzeug auch angepasst sein. Es gibt so Universaltools, die funktionieren, aber ich finde, im Bremsenbereich sollte man da keine Abstriche machen und sich dann das eben leisten, um da auf Nummer sicher zu gehen.
Genau, und hier kann man sicher gehen, dass die Anschlüsse halt perfekt passen, dass da der Entlüftungsvorgang einwandfrei funktioniert, wenn man es richtig anwendet natürlich, aber am Material wird es da nicht scheitern. Wir machen jetzt keine Demonstration, da kannst du mir ganz kurz erklären, wie ein Entlüftungsvorgang funktionieren würde.
Ja, also im Grunde ist es relativ simpel, also in der Theorie ist es meistens auch etwas einfacher als nachher in der Praxis. Wir haben die Bremsanlage, wir müssen irgendwie Kräfte von A nach B bringen. Ich ziehe oben an meinem Bremshebel und möchte, dass unten eben die Bremskolben an die Scheibe gefahren werden. Und dafür brauche ich ein Medium, ein Bremsmedium, was ich nicht komprimieren kann. Und über die Zeit, über die Nutzung kann da Luft ins System gelangen, beziehungsweise kann die Bremsflüssigkeit Wasser aufnehmen, also da diffundiert über die Dichtung und Bremsleitung Wasser in das Leitungssystem. Wasser hat einen anderen Siedepunkt als Bremsflüssigkeit, einen deutlich geringeren. Und jeder, der schon mal bergab ein bisschen länger gebremst hat, dem ist es schon mal aufgefallen, dass so eine Bremsanlage ziemlich heiß wird. Das überträgt sich natürlich auf die Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit fängt an zu kochen, beziehungsweise das Wasser, wenn es eine ältere Flüssigkeit ist, dadurch entstehen Luftblasen und die kann ich wiederum komprimieren. Und wenn ich dann eben meinen Bremshebel ziehe, drücke ich im Grunde nur die Luftblasen zusammen und drücke eben nicht die Kolben aus meiner Bremszange auseinander, beziehungsweise an die Scheibe, um die Bremswirkung zu erzielen. Und um das zu vermeiden, muss ich halt in regelmäßigen Abständen, man sagt umgangssprachlich, seine Bremse entlüften. Eigentlich tauscht man die Bremsflüssigkeit aus, hat wieder frisches Bremsmedium eine frische Brennflüssigkeit drin, die einen geringen Wasseranteil hat und eben auch, wenn man es richtig gemacht hat, keine Luftbläschen mehr. Und ich nehme die Spritze, ziehe da meine Bremsflüssigkeit auf, montiere den Behälter oben, je nachdem, wie gesagt, ob ich eine Roadbremse habe oder eine Mountainbike-Bremse und gehe dann die Arbeitsschritte entsprechend der Anleitung eben durch, um am Ende einfach ein sauber funktionierendes System zu haben, womit ich dann auch jahrelang keinen Stress habe.
Genau, auch hier wieder sicherheitsrelevant, also das erste Mal vielleicht sich mal zeigen lassen von jemandem, der das schon ein paar Mal gemacht hat, weil da ja geht's wirklich um die Bremswirkung, wenn man da was falsch macht, dann kann es gefährlich werden.
Man kann halt auch leider viel falsch machen, vor allen Dingen, wenn einem die Abläufe nicht so geläufig sind. Ne? Also ein Mechaniker, der das zweimal am Tag macht, der hat mit Sicherheit ein geringeres Risiko, nachher die ganze Werkstatt mit Bremsflüssigkeit geflutet zu haben. Man muss da gewisse Dinge beachten und deshalb ist wirklich da auch nochmal der Hinweis, wie du schon gesagt hast, macht es nur, wenn ihr euch das wirklich zutraut und die Erfahrung, das Können habt. Ansonsten ist das ein Thema, was definitiv auch in die Werkstatt gehört. Weil wenn ich einmal Bremsflüssigkeit beispielsweise auf meinen Bremsbelägen habe, dann sind die hinüber. Ja, und da gibt's dann auch 1000 Infos aus irgendwelchen Online-Quellen, die erklären, wie man so einen Bremsbelag wieder bremsbar brennen oder waschen kann. Eigentlich muss der Bremsbelag dann einfach ausgetauscht werden. Das System muss gereinigt werden, um dann eben wieder die Bremsleistung zu erzielen, die ich eben haben möchte, um sicher den Berg runterzukommen.
Ich glaube, wir sind mit dem Thema Bremsen durch, also wie man Bremsleitungen schneiden kann, haben wir gesehen, wie man Bremsen entlüften kann, mit welchem Spezialtool haben wir jetzt auch gesehen. Und das sieht jetzt ja schon für ein Werkzeug relativ abgefahren aus und nichts mehr zu tun mit einem Schraubenschlüssel. Aber du hast noch ein Werkzeug mitgebracht und ich finde, das sieht noch abgefahrener aus. Und da geht es dann ums Leitungsrouting innerhalb des Rahmens. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt mal an.
Von Pro gibt es ein Werkzeug, sieht relativ klein und unscheinbar aus, ist aber wirklich, und auch da, die Mechaniker können das nachfühlen, ein Werkzeug, was einem einige graue Haare erspart. Das Internal Routing Tool von Pro, sieht ziemlich wild aus, irgendwie, keine Ahnung, wie so eine Wäscheleine und ein bisschen Draht und Magneten.
Ja, dann so Aufsätze, die erinnern mich ein bisschen so an Zahnarztbohrer,
ja, tatsächlich. Ja, genau.
Also
genau.
Kriegen wir gleich unangenehme Assoziationen.
Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, ob man da auch mit weiterkommt. Aber gerade wenn man Rahmen aufbaut oder wir sprechen auch noch über das Thema Bremsen, wenn ich da Leitungen durch den Rahmen führen möchte, die Rahmenformen werden immer moderner, es kommt alles aus einem Guss, ne? Die Carbonrahmen lassen Formen zu, die sehr spektakulär aussehen, alles wird intern geführt und jeder, dem schon mal ein Liner oder ähnliches aus dem Rahmen rausgezogen wurde, der weiß, wie viele Tage man damit verbringen kann, da wieder eine neue Leitung oder einen neuen Liner durchzuführen. Und dafür hat sich Pro dieses Tool ausgesucht. Ich enthelle das hier mal. Das ist im Grunde relativ simpel, wenn man es einmal verstanden hat. Aber dann spart es einem wirklich einiges an Arbeit. Also ich habe hier im Grunde so eine relativ starre, die ist gummiert, so ein Draht. Mhm. Und habe hier vorne einen relativ starken Magneten. Und ich möchte ja irgendwie von A nach B kommen, ob das jetzt mein Aero-Lenker ist, wo ich für meine STIs noch ein DI2-Kabel durchziehen muss, oder ob das meine Bremsleitung ist oder irgendein Kabel fürs E-Bike-System. Ich muss irgendwie durch meinen Fahrradrahmen durchkommen. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein DI2-Kabel da durchführen möchte, die sind relativ biegsam, ja, also die haben keine große Steifigkeit, was natürlich ein Vorteil ist, weil ich dadurch enge Radien legen kann.
Aber Nachteil, wenn man es einmal verlegen will und durchschieben muss.
Wenn ich es aber durchs Unterrohr schieben will, dann rolle ich das Ding im Rahmen auf, habe nachher 16 Meter DI2-Kabel im Rahmen und es kommt trotzdem noch nicht am Ende raus. Ne? Und dafür kann ich eben dieses Tool verwenden. Wie gesagt, ich habe hier einen Magneten dran, den schiebe ich einfach an der Stelle rein, wo ich das durchführen möchte, beziehungsweise habe ich hier unten, das kann man abschrauben, eine Adaptionsmöglichkeit, wo ich hier verschiedene Aufsätze mit montieren kann.
Je nachdem, was ich durch den Rahmen
Je nachdem, was will. Ich da durchziehen möchte. Und je nachdem, wie man da vorgeht, ich mache es eigentlich so, ich ziehe erst das Tool durch den Rahmen, montiere dann an der Endseite eben diese Aufnahme für einen Schaltzug, für eine Bremsleitung oder für ein DI2-Kabel und zieh das dann wieder zurück.
Genau, und von A nach B kommst du erstmal, indem du mit dem Magneten von außen quasi das Seil durch den Lenker oder durch den Rahmen ziehen kannst.
Genau, und wenn dann das Drahtseil einmal drin liegt, wie gesagt, das macht eigentlich keine Kratzer oder sowas, weil das gummiert ist, ne, geht das auch gut durch die ganzen Öffnungen durch. Manchmal sind die nicht so super sauber entgratet, das ist das hilfreich. Und dann habe ich quasi vorne am Steuerrohr und hinten beispielsweise an der Kettenstrebe den Draht rausschauen. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich mit der richtigen Seite anfange, weil wenn ich natürlich nachher die Leitung an Seite A durchziehen möchte, habe aber da nur den Magneten, wo ich den Adapter nicht befestigen kann, muss ich das Ganze natürlich nochmal retour machen.
Genau, also auch da vorher einmal kurz
denken, genau, bevor einmal man nachdenken.
Loslegt.
Und dann habe ich dabei einfach eine saubere Sache. Und mittlerweile, wenn man sich überlegt, wie viel Kabel durch den Rahmen gehen, möchte ich mich gar nicht mit der Situation befassen, mal so ein modernes E-Bike mit von mir aus noch einer Lichtanlage und Dropper Post und was auch immer zu montieren, weil da habe ich nachher ein Interface von Kabeln im Unterrohr. Da bin ich dankbar, dass es so Lösungen gibt. Und theoretisch passt es auch in jede Tasche. Ich hoffe natürlich oder ich wünsche es keinem, dass jemand sowas mal auf seiner Tour benötigt. Aber auch da, ich kann es platzsparend in meiner Werkstatt irgendwo in eine Schublade packen und weiß, dass es da ist. Und das ist wirklich ein Helfer in der Not, der einem sehr viel Arbeit erspart.
Cool, nee, also macht auf jeden Fall Sinn. Ist es auch schon natürlich so ein bisschen advanced vielleicht. Und deswegen würde ich sagen, wir haben, glaube ich, noch, du hast noch zwei Sachen mitgebracht, die sind sehr basic. Da geht es einmal um Verschleiß und einmal um Reparatur, was auch sehr wichtig ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Must-Have über.
Genau. Ja, auch sehr unscheinbares Werkzeug, auch eher ein Messwerkzeug als ein Montagewerkzeug. Das TLC 42. Die Verschleißlehre von Shimano für die aktuellen Ketten. Relativ simpel in der Anwendung. Zeigt einem auch quasi nur zwei, ja, Situationen an. Kette funktioniert oder Kette ist verschlissen. Ich habe jetzt in dem Fall keine Möglichkeit, irgendeinen Verschleißgrad abzulesen, was ich auch für gefährlich einstufe, weil gerade diese Werkzeuge, wo Verschleißanzeigen mit dabei sind, sehr universell einsetzbar sind und meiner Meinung nach, ähnlich wie bei den Entlüftungswerkzeugen, das Messwerkzeug, sofern ich nicht wirklich den tatsächlichen Verschleiß messe, in Form von einem Messschieber oder einer Fühlermesslehre oder wie auch immer, wo ich dann am Ende wirklich ein tatsächliches Ergebnis habe, halte ich das für schwierig einzusetzen, mit einer Verschleißanzeige zu arbeiten, weil der Hersteller des Werkzeuges ja keinen Bezug zu irgendeiner Kette hat. Und deshalb bietet Shimano eben ein eigenes Werkzeug an, was relativ easy in der Anwendung ist. Ich habe hier hinten so zwei Dorne, da ist auch eine 1 eingeprägt oder so gelasert. Das sieht man vielleicht nicht ganz so gut, aber wenn man das Werkzeug in der Hand hat, kann man es gut erkennen. Das ist der erste Schritt. Ich klipse das einfach in meine Kette ein und anschließend lasse ich das Werkzeug auf die Kette fallen. Und wenn dieser Dorn in die Kette reinfällt, ist die Kette platt. Dann gehört die ausgetauscht. Dann habe ich meistens ja das Ende der Kette schon überschritten. Sonst wäre er nicht reingefallen. Wenn die Verschleißlehre auf dem Kettenglied liegen bleibt, weiß ich eben, da kann ich noch mitfahren. Und das ist eine hundertprozentige Aussage. Da können auch die Kollegen aus der Technik mitarbeiten. Sofern da mit anderen Kettenmesslehren gearbeitet wird, ist da das Extrahieren der Aussage immer so ein bisschen schwierig, ne, weil man eben nicht weiß, wer ist der Hersteller, was hat er sich dabei gedacht. Und das ist ein Tool, ja, wie gesagt, eigentlich unkaputtbar. Sollte man trotzdem nicht drauf rumhämmern, weil es ein Messwerkzeug ist. Und damit kriege ich eine sichere Aussage, ob mein Antriebsstrang noch funktioniert oder nicht.
Genau, und im Endeffekt sollte man ja auch die Kette vielleicht tauschen, bevor sie halt völlig runter ist. Und insofern ist es ein gutes Tool, ein günstiges Tool, um halt regelmäßig einfach zu gucken, wie ist der Verschleiß von meiner Kette und dann die zu tauschen, was ja auch jetzt kein Riesenaufwand ist, bevor es halt wirklich dann durch ist und mir auch dann den Fahrspaß nimmt und auch nicht, natürlich nicht mehr so effizient ist, wenn ich unterwegs bin.
Genau, also ich denke mal im Verhältnis Kassettenpreis zu Kettenpreis sollte man eher die Kette frühzeitig tauschen, um seine Kassette noch ein bisschen zu schonen, um die länger fahren zu können, und werde auch wirklich viel misst, viel pflegt, hat er einfach mehr Spaß an seinem ganzen Antriebssystem. Ne? Aber auch da muss man wieder dazu sagen, je nach Hersteller gibt es auch verschiedene Messmethoden. Wir benutzen jetzt eben diese und fahren damit sehr gut. Da können wir dann auch wiederum nur für Shimano-Antriebe sprechen. Vom Prinzip her funktioniert das natürlich überall gleich, aber die Aussage sollte dann eben von dem Hersteller selber entstehen und nicht von irgendwelchen Zubehör.
Klar, und hier passen Werkzeug und Kette dann perfekt zusammen. Und was das Tool dann über Shimano-Ketten sagt, ist auch dann die absolute Wahrheit. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Genau.
Okay, das war der Verschleiß. Wir sind schon beim Antrieb jetzt unterwegs. Wenn hinten am Schaltauge was nicht so richtig ist, was brauche ich dann?
Ja, wenn die Schaltung mal wieder knappert und knistert und rauscht und man hat schon dreimal nachgestellt, dann liegt der Fehler eventuell gar nicht in der Einstellung des Schaltwerkes oder der Schalteinheit, muss ja nicht immer nur das Schaltwerk sein, sondern das Problem ist ein bisschen tiefer verwurzelt und man sollte mal sein Schaltauge vermessen. Dafür gibt's beispielsweise von Shimano ein Schaltaugen-Mess- und Richtwerkzeug, das TLRD11. Wird im Grunde hier über dieses Rädchen und die Schraube an das Schaltauge montiert. Vorher muss man natürlich das Schaltwerk demontieren. Und dann habe ich hier oben eine Messskala. Und ich mache im Grunde nichts anders. Nachdem ich das Messwerkzeug an meinem Schaltauge montiert habe, suche ich mir, meistens nimmt man die Felge als Referenzpunkt. Und ich nehme in der Regel 4 Messpunkte, die immer gegenüberliegen sollten. Also wenn ich jetzt in der Waagerechten anfange, nehme ich Messpunkt 1 und messe den Abstand von dem Werkzeug bis zur Felge. Merke mir diesen, schwenke das Ganze dann eben auf die entgegengesetzte Seite. Ich habe ja auch nochmal eine Skala aufgedruckt und messe den Abstand auch nochmal. So, und da kann es schon sein, dass uns da Differenzen auffallen. Das Gleiche gilt auch nochmal für oben und für unten. So habe ich quasi einmal die Position des Schaltauges ermittelt. Man sagt, wenn die Abweichung zwischen links und rechts unter 10 mm liegt, ist es okay. Perfekt ist es natürlich, wenn man auf 0 kommt. Man muss aber so ein bisschen darauf achten mit asymmetrischen Hinterbauten. Das ist bei den modernen Fahrrädern alles gar nicht mehr so einfach. Aber wenn einem klar ist, wie das Prinzip funktioniert, kann ich das Werkzeug eigentlich problemlos einsetzen. Weil wir hören häufig auch von Endkunden, Hobbyschraubern, aber auch Mechanikern, dass sie Probleme mit einem Schaltwerk haben. Da kommen wir auf das Thema Schaltaugen zu sprechen. Und dann sagen sie zum Beispiel auch, ja, ich habe sogar ein neues Schaltauge montiert und trotzdem kriege ich die Schaltung immer noch nicht sauber eingestellt. Und es gehört eben nicht nur das Montieren des Schaltauges dazu. Man könnte ja meinen, das ist ja original verpackt, fabrikneu ans Rad geschraubt worden. Da darf ja jetzt irgendwie nichts krumm oder schief sein. Allerdings darf man da auch nicht vergessen, dass beispielsweise Schaltaugen sind meist aus Aluminium, werden im Anschluss nochmal eloxiert, meistens sehr schwarz. Und das Schaltauge selber dient ja dazu, den Rahmen, das Fahrrad zu schützen, wenn das Bike umkippt, man stürzt und eben das Schaltwerk Kontakt mit dem Boden oder was auch immer erfährt. Und lieber soll das Schaltauge sich verbiegen oder brechen, als eben der Rahmen oder das Schaltwerk. So, wenn ich das jetzt an mein Rad montiere und merke, ich kann immer noch nicht vernünftig schalten, dann kann das auch daran liegen, dass das fabrikneue Schaltauge eben nicht so steht, wie es stehen sollte, damit das Schaltwerk perfekt funktioniert. Und das hat meistens den Grund, dass ja bei jeder Produktion auch Toleranzen vorhanden sind. Ja, und ein Bauteil wird meistens am Ende nochmal überprüft, ob das eben innerhalb der Toleranzen liegt. Aber es kann auch immer sein, dass man Abweichungen hat, die wie gesagt noch innerhalb der Toleranzen sind. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Gleiche gilt ja auch für den Hinterbau beziehungsweise für die Aufnahme von dem Schaltwerk oder von dem Schaltauge am Rahmen. So, jetzt habe ich in beiden Fällen ein Bauteil, was innerhalb der Toleranz liegt, aber sehr nah am Rand der Toleranzgrenze. So, und dadurch kann natürlich sein, dass das Schaltauge trotzdem nicht akkurat da sitzt, wo es sitzen sollte. Und deshalb empfehle ich eigentlich jedem, der sein Schaltwerk austauscht bzw. das Schaltauge erneuert, auch wenn alles brandneu ist, einmal das Messwerkzeug anzuschließen, um den Ist-Zustand festzustellen und gegebenenfalls auch ein neues Schaltauge nochmal zu richten, damit ich eben genau das Schaltwerk da sitzen habe, wo es sitzen soll, damit die Performance einfach so ist, wie es auch versprochen wird.
Genau, das ist ja auch so ein Klassiker, ich hatte es eben schon gesagt, wenn das Rad einfach mal umfällt auf die rechte Seite und man danach nicht mehr alle Gänge sauber schalten kann, dann ist es relativ sicher das Schaltauge, was sich ein bisschen verbogen hat, was es ja auch, du hast gesagt, tun soll. Und dann kann man nachmessen, ist das so? Und wenn es so ist, dann kann man vielleicht das bestehende Schaltauge irgendwie wieder gerade bekommen und ansonsten halt einfach ein neues kaufen. Das kostet ja nicht die Welt.
Genau, genau. Wichtig ist natürlich, wenn es mir jetzt einen Tag vor dem Urlaub passiert, Aluminium ist relativ spröde. Man sieht manchmal dann auch auf der Oberfläche keine Reliefbildung, aber wie so Mikrorisse auf dem Schaltauge. Und wenn ich dann natürlich anfange, das Schaltauge, was irgendwie 3 Zentimeter aus der Flucht ist, zu richten, dann ist relativ klar, dass mir das Schaltauge brechen wird. Und da muss man dann sehr behutsam dran gehen. Ich meine, langfristig macht es dann sowieso Sinn, das Schaltauge auszutauschen, weil nachher bleibe ich mal irgendwo an der Wurzel hängen und der Impact ist gar nicht so groß. Ja, mein intaktes Schaltauge hat das einfach weggesteckt. Dadurch, dass ich aber schon 3-mal hin und her gebogen habe und das Schaltauge immer weicher wird, muss man dann einfach langfristig das Ding austauschen. Also jedes Schaltauge, was gerichtet wird, da sollte man im Hinterkopf haben, es könnte auch brechen.
Ja, ja,
und so. Dann sollte man einfach Ersatz parat haben. Ansonsten wartet man halt so lange, bis man wieder biken kann, bis Ersatzteil da ist.
Genau, das ist zwar kein Must-Have für die Werkstatt, sondern ein Must-Have für Fahrradfahrer. Ich glaube, so ein Ersatzschaltauge irgendwo in der Schublade zu haben, ist keine schlechte Idee.
Ja, ja, also ein Ersatzschaltauge ist eigentlich unabdingbar. Vor allen Dingen, wenn ich es dann brauche und mein Händler, mein Lieferant oder wer auch immer kann es mir nicht liefern, dann funktioniert mein Fahrrad nicht. Ja, und dann kann ich überlegen, wie ich da ein Schaltauge montiert bekomme von einem Drittanbieter, wo es dann aber nicht genau passt. Und dann ist eigentlich das Kind schon im Brunnen gefallen. Also ein Ersatzschaltauge, eigentlich müsste man bei jedem Fahrrad, bei jedem Neukauf gleich ein Ersatzschaltauge mit.
Absolut, bin ich komplett bei dir.
So, dann.
Jetzt haben wir viel über analoge Werkzeuge geredet. Wir reden auch jetzt kurz noch über digitale Werkzeuge.
Ja, du hast gerade angesprochen, wir gehen ins Digitale und da haben wir jetzt gar nicht konkret ein Werkzeug oder ein Tool, sondern eigentlich nur ein Anliegen beziehungsweise ja den Hinweis, die Bike-Systeme werden immer moderner. Egal, ob es jetzt die E-Bike-Systeme sind oder die elektronischen Schaltungssysteme. Am Ende kaufe ich mir ein Fahrrad für viel Geld, da ist eine elektronische Schaltung dran und viele setzen sich einfach drauf und fahren, ja, und nutzen die Schaltung, freuen sich, dass alles schnell und flüssig geht. Aber es kann durchaus sein, dass man da auch Potenzial auf der Strecke lässt, wenn man sich einfach mit diesem digitalen Faktor nicht befasst. Und da geht es darum, dass ich einfach Schnittstellen habe, ob das nachher über ein Diagnosegerät ist oder ob das über eine App von Shimano ist oder von wem auch immer. Weil da jeder Anbieter auch eben seine gewissen Schnittstellen zur Verfügung stellt. Und beim Auto ist es eigentlich selbstverständlich. Ich bringe mein Auto in die Werkstatt, als erstes wird der Tester angehangen, neue Software fürs Motorsteuergerät wird draufgespielt und wie auch immer, sofern verfügbar. Und im Fahrradbereich, gerade für viele Privatanwender, die gerne selber schrauben, wird das häufig vergessen. Und die Möglichkeiten sind da, es ist kostenlos. Und womöglich kriege ich sogar noch ein kostenloses Upgrade, weil mit dem neuen Firmware-Update da auch neue Funktionen mit aufgespielt werden. Und ich habe einfach auch Möglichkeiten, mein System zu individualisieren. Also wie gesagt, gerade bei einer DI2, bei einer elektronischen Schaltung, ich kann das System quasi frei programmieren, so wie ich es haben möchte. Möchte ich links hochschalten, rechts runter oder welcher Hebel ist für was? Und damit hole ich am Ende so meine letzten 10% aus meinem Bike raus, weil bei einer Satteleinstellung ist völlig klar, keiner wird sich einen Sattel ans Fahrrad schrauben und sich einfach draufsetzen und losfahren. Man guckt, dass der perfekt zu einem passt, man guckt, dass der optimal ausgerichtet ist, man guckt, dass die Höhe stimmt. Da ist es offensichtlich bei den Schaltungskomponenten oder E-Bike-Komponenten, sie funktionieren ja, wenn ich sie anschalte und sie wechseln den Gang, aber womöglich kann ich da einfach noch mehr rausholen, indem ich mich mit der App anmelde, und das Ding eben komplett auf mich einstelle.
Genau, gerade bei DI2-Schaltung habe ich erst Funktionen, die ich in der App quasi freischalten muss, wie dass ich mehrere Gänge auf einmal schalte, dass automatisch vorne geschaltet wird und dass ich vielleicht auch oben die Tasten noch auf den SDIs belege und so weiter. Aber dazu muss ich einmal in die App rein und dazu muss man eigentlich auch kein Schrauber sein, weil die App ist eigentlich so selbsterklärend, genau, dass man das auf jeden Fall auch, dass es jeder einstellen kann und einfach mal gucken kann, was da noch für Funktionen schlummern.
Genau, also das sind, du hast gerade angesprochen, Multishift, Synchronized Shift, Semi-Synchronized Shift sind alles Features. Auch wenn ich sie am Ende gar nicht fahren möchte, ich soll sie auf jeden Fall mal ausprobiert haben, weil manchmal merkt man den Mehrwert auch erst, wenn man es mal ausprobiert hat. Auf dem Blatt Papier, Papier ist geduldig, kann man viel lesen und sich viel informieren. Aber das ist mit einem Haken, ist es aktiviert, ich probiere es aus, fahre mal eine Tour damit und dann kann ich es am Ende immer noch wieder deaktivieren. Und auch da hast du natürlich vollkommen recht, dafür muss ich kein voll ausgebildeter Mechaniker sein, sondern das ist eigentlich für jeden Endanwender nutzbar. Und auch das Updaten der Software ist für mich eigentlich eins der wichtigsten Tools, digitalen Tools, die ich parat haben sollte und regelmäßig durchführe.
Genau, und dazu muss man sich nicht mal ein Diagnosegerät kaufen. Man lädt sich die YouTube-App runter aus dem Store, die ist kostenlos, genau, verbindet sich per Bluetooth mit seinem Rad und hat dann Zugriff auf die ganzen Funktionen, kann Firmware-Updates machen und alles weitere.
Genau, ich habe eine Oberfläche, die ist für mich als Endverbraucher nutzbar. Ja, das ist jetzt, ich kann da schon sehr nerdig drin rumarbeiten, aber wenn ich wirklich nur die Basics eben aktivieren, deaktivieren, nutzen möchte, ist es auch problemlos möglich. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, aber im Zeitalter der Smartphones und Apps ist es, glaube ich, sehr easy.
Alles klar, das so viel zum Digitalen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Tipp.
Werkstattboden ist auch so ein Thema, wo jetzt vielleicht der eine oder andere sich denkt, boah, ey, da sind wir schon ziemlich weit gereist, ne?
Du hast ja die Champions League.
Ja, genau, aber das ist halt, ne, guck dir den Rasen bei der Champions League an, und so ähnlich ist es ja im Werkstattbereich dann auch. Werkstattboden ist so ein Thema, was sehr, sehr nebensächlich erstmal betrachtet wird. Gut, wie gesagt, der Hobbyschrauber, aber guck dir an, im Automobilbereich, wenn man da den Querverweis nimmt, ja, was da für Freaks gibt oder ich weiß nicht, jedes Hobby hat ja so sein, ne? Jeder hat da so einen kleinen rostigen Nagel im Kopf und ich will nicht bezweifeln, dass nicht auch der ein oder andere Hobbyschrauber sich einen Werkstattboden in die Werkstatt legt. Hat einige Vorteile. Ich kann da erstmal super bequem drauf stehen, ne? Und ich würde behaupten, selbst im Hobbybereich habe ich schon mehrere Wochen an meinem Fahrrad gestanden und rumgeschraubt. Da fallen mir Sachen bei runter. Ne? Man ist zu hektisch, der dritte Arm fehlt oder wie auch immer. Und durchaus sind es ja keine günstigen Sachen. Und die meisten Garagen oder Keller oder sonst was haben Steinboden, Betonboden. Dann ist das Zeug gleich vermackt. Oder mir laufen Flüssigkeiten auf. Ich lebe in einer Mietswohnung, will dann nochmal eben meine Kette schmieren oder meinen Antrieb sauber machen. Dann fange ich an, mit irgendwelchen Papiertüchern da zu arbeiten. Wenn ich mir da drei Bodenmatten hinlege, habe ich eine glatte, funktionsfähige Oberfläche. Die kann ich abwischen. Die ist beständig gegen die meisten Chemikalien, gerade die so im Bike-Bereich auftreten. Und wenn ich irgendwann ausziehe oder meinen Standort wechsle, kann ich das Zeug zusammenpacken und an meiner neuen Werkstatt wieder aufbauen und muss dann nicht irgendwie die alten Dielen noch abschleifen, weil mir über die Jahrzehnte das Kettenöl da in die Fugen gelaufen ist.
Für Leute, die relativ wenig Platz haben, was ist so die Mindestgröße für so Bodenmatten? Wo geht's da los?
Ja, das Schöne ist, dass die eigentlich alle auch zuschneidbar sind. Mhm. Also in der Regel haben die so ein Maß so zwischen 90 mal 90. Es gibt auch etwas kleinere Fliesen. Haben dann so eine Aufbauhöhe zwischen 10 und 20 Millimetern. Aber ich kann die problemlos mit einem scharfen Cuttermesser so zuschneiden, wie ich sie brauche. Wir verlegen die zum Teil auch vollflächig, also dass gesamte Räume damit ausgelegt werden. Aber wenn man auch sagt, ich will mir nicht so viel davon in den Keller legen oder wo auch immer, dann lege ich mir zwei Fliesen hin, so wie ich sie brauche, oder schneide die nochmal in der Mitte durch und belege den Gang zwischen Werkbank und Montageständer, sofern ich schon so luxuriös ausgestattet bin. Aber da habe ich einfach eine Möglichkeit, nachher sauber und ordentlich zu arbeiten. Und wie gesagt, machen wir den Boden nicht kaputt. Wenn was runterfällt, fliegt das nicht gleich in jede Ecke, weil es fällt auf den Boden und bleibt eigentlich relativ starr dann liegen. Kommt natürlich aus dem gewerblichen Bereich. Muss aber sagen, jeder, der sich das dann irgendwann mal gegönnt hat, will es eigentlich nicht mehr missen.
Genau, und das heißt, man muss jetzt da nicht die voll ausgestattete Werkstatt haben, um einen Werkstattboden verlegen zu können, sondern da reicht auch mein kleines Eck im Keller oder so, wo ich mir dann ein, zwei von diesen Fliesen hinlege und da dann den Boden halt schütze in dem Bereich, wo ich arbeite. Also dann vielleicht doch was, was auch jeder Heimschrauber sich reinlegen sollte.
Ja, wahrscheinlich sogar ist der dann, wenn man das so betrachtet, der Heimschrauber oder der Hobbyschrauber eher der Adressat dafür, weil, ich sag mal, in einer großen Werkstatt ist es eigentlich selbstverständlich, dass da Dreck entsteht. Da gibt's dann Reinigungsmöglichkeiten. Ja, manche haben so Putzmaschinen, mit denen sie nachher nach Feierabend oder kurz vor Feierabend über den Boden fahren, was ich natürlich in meiner Mietswohnung nicht mache. Ne? Und die Preise sind unterschiedlich, je nach Qualität und Größe. Aber ich behaupte, wenn einer aktiv schraubt und da zwei, drei Mal in der Woche an seinem Rad zugange ist, ist das definitiv was, was man mal ins Auge fassen sollte.
Ja, finde ich spannend. Also da habe ich auch noch nie dran gedacht. Klingt banal, aber macht total Sinn. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit unseren Must-Haves.
Ja, wir haben so ein Thema Lagerung von Akkus. Wird natürlich auch immer brisanter oder präsenter, weil gefühlt hat ja mittlerweile jedes Werkzeug einen eingebauten Akku. Ne? Wo wir früher noch 1000 Kabeltrommeln verlegt haben, sind mittlerweile alle Handwerkzeuge mit einem Akku ausgestattet. Und auch im Hobbybereich sollte man das nicht vergessen. Ne? Wir holen uns immer mehr Leistung in die Garage, in die Werkstatt. Ne? Die Akkus werden immer größer. Die Vielzahl an Akkus nimmt eben zu. Und ja, leider muss man den Fall betrachten oder zumindest mal im Kopf durchgehen, was passiert eigentlich, wenn so ein Akku in Brand gerät. Ne?
Genau, wenn er zum Beispiel beschädigt ist oder halt nicht sachgemäß gelagert wird, besteht ja zumindest die Möglichkeit, dass sowas passiert.
Genau, eben. Also es ist ja leider schnell passiert. Ja? Ich möchte in Urlaub fahren, will mein E-Bike auf den Gepäckträger heben und normalerweise sollte natürlich der Akku für den Transport schon demontiert sein. Meistens stellt man aber erst drauf und nimmt den dann raus und dann fällt mir das Ding vom E-Bike-Träger. Der Akku ist noch eingebaut, schlägt irgendwo drauf. Ich kann ja nur vor den Akku gucken. Ne? Ich kann nicht wissen, was passiert da drin. Und da gibt's verschiedenste Möglichkeiten. Da sehen wir auch verschiedenste Möglichkeiten, die uns nicht immer unbedingt erfreuen, weil irgendein Blechregal, wo oben drüber noch Akten gelagert werden, ist eben nicht der korrekte Ort, um Akku zu lagern. Das gilt im Grunde ja sogar auch schon für Handys, Laptops etc. Das schiebt man häufig noch so ein bisschen vor sich weg, aber der eine oder andere kennt das vielleicht auch. Wenn man mal so ein Handy nach 10 Jahren aus seiner Schublade rausholt, ist es auf einmal so aufgebläht. Ne? Hat wahrscheinlich jeder schon mal miterlebt. Deshalb ist die Lagerung von so Akkus sehr wichtig. Und gerade auch, wenn man eben nicht weiß, was mit dem Akku passiert. Ich habe mir ein gebrauchtes Bike gekauft. Ja, wie gesagt, ich kann da nur vorgucken. Man kann den Akku auch über die Diagnose auslesen und trotzdem wird da einem nicht gezeigt, dass da irgendein Problem vorliegt. Oder vielleicht liegt das Problem in dem Augenblick auch noch gar nicht vor, aber es entsteht gerade. Und da gibt solche Transportboxen, in denen so ein Akku in Brand treten kann, ohne dass da eben was austritt. In denen kann so ein Akku auch geladen werden. Das finde ich eigentlich für den Hobbyanwender am interessantesten, weil ich kann so eine Kiste zu mir in den Wohnwagen packen. Ich kann das Ding mit in den Urlaub nehmen, kann meinen Akku darin laden und lagern und weiß einfach, ich bin auf der sicheren Seite, dass wenn was passiert. Wenn jemand natürlich sagt, ey, das ist mir zu klein, ich habe hier 10 E-Bikes, ich brauche da mehr Lagerplatz für, gibt's natürlich auch Schränke, die deutlich mehr Kapazität als so eine Kiste beinhalten. Da gibt's dann auch Systeme, wo gleich schon Steckdosen und Löschanlagen mit verbaut sind. Da gibt's auch Anlagen, die ich direkt an eine Brandmeldeanlage anschließen kann. Also das ist quasi wie auch das Bike-Business an sich. Nach oben gibt's da keine Grenzen. Und wie man das dann individuell nachher gestaltet, ist jedem selber überlassen. Aber man sollte den Fall einfach mal durchdenken, was mache ich, wenn so ein Akku Feuer fängt, und muss dann einfach im Hinterkopf bewahren. Es gibt kleinere Behälter, es gibt große Schränke, die erfüllen alle die unterschiedlichsten DIN-Normen. Und da muss ich einfach gucken, lohnt sich das für mich, liegt das im Budget oder wie viel Sicherheit möchte ich mir da einfach mit ins Haus holen?
Genau, du hast gesagt, da kommen DIN-Normen ins Spiel, Brandschutzvorgaben. Da muss man sich dann vor der Investition auch ganz genau informieren, was brauche ich wirklich, was ist für mich das Richtige. Deswegen von uns eigentlich nur so der kleine Hinweis, wenn man die Akkus lagert, dann nach Möglichkeit sollten sie nicht irgendwo rumliegen, sondern halt irgendwo aufbewahrt werden, wo im Fall des Falles dann für Sicherheit gesorgt ist, wie zum Beispiel in diesem Koffer. Ich glaube, hier geht es dann vor allem um das Inlay, was dann auch irgendwelche giftigen Dämpfe rausfiltern würde, wenn es denn soweit kommt. Und das ist auf jeden Fall was, was man im Hinterkopf behalten soll, weil das Thema beschäftigt uns ja immer mehr und wird es auch in Zukunft tun. Insofern ist das jetzt schon ein guter Hinweis, dass man sich mal darum kümmert, wie die Akkus gelagert werden.
Ja, also das ist auch ein Thema, was erschwinglich ist. Bei den Schränken wird es dann schon relativ schnell teuer, einfach aufgrund der Größe. Aber sowas sehe ich definitiv in der Zukunft auch in den Hobbywerkstätten. Also das ist eigentlich unabdingbar in meinen Augen.
Ja, absolut, weil du hast auch gesagt, die Akkus werden immer größer, immer kräftiger, da steckt richtig viel Energie drin und wenn die sich so entlädt, wie man es nicht will, dann genau. Wird es schnell gefährlich.
Genau, genau. Und mit einem Eimer Wasser ist sie halt nicht gelöscht, ne? Und in der Kiste kann ich den Verschlussmechanismus zumachen und weiß einfach, ich kann jetzt safe in Urlaub fahren. Ich wünsche natürlich keinem, aber es kann immer passieren, zu jeder Zeit, dass das Ding Feuer fängt und dann weiß ich aber in meiner Akkukiste ist das Ding sicher.
Wunderbar. So viel zur Sicherheit bei Aufbewahrung und Transport von Akkus. Dann kommen wir zum nächsten Must-Have für die Werkstatt. So, wir haben uns hier ein bisschen Platz verschafft, denn jetzt geht es um das wahrscheinlich absolute Basic, das in jeder Werkstatt stehen sollte.
Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Thema. Sobald ich mein Werkzeug zusammen habe und meine ersten Erfahrungen mit dem Schrauben gesammelt habe, werde ich, sofern ich sowas noch nicht besitze, relativ schnell feststellen, so richtig gut komme ich nicht voran, ne? Weil die meisten Rennräder, Mountainbikes haben keinen Ständer und ich muss ja irgendwie am besten mit zwei Händen arbeiten und dann fange ich an, mein Rad irgendwie zu fixieren, dass es nicht ständig umkippt. Wir hatten es vorhin mit den Schaltaugen, ne? Ist auch gerne so ein Thema, wo es dann passiert und deshalb ist so ein Montageständer in welcher Ausführung auch immer, ob es jetzt so ein relativ leichter Montageständer, wie der von Feedback Sports ist, oder ob es, wir haben in Norddeutschland viele, die noch gerne mit so Ketten und Krähen arbeiten, die von oben kommen, oder wenn ich da wirklich high-end-mäßig unterwegs sein möchte, ist auch der elektrische, hydraulische oder pneumatische Montageständer.
Genau, gerade bei E-Bikes, glaube ich, ist das wirklich ein Thema, wenn die E-Bikes 25, vielleicht sogar 30 Kilo wiegen, macht so ein elektrischer schon Sinn. Und ich sollte natürlich auch gucken, wenn ich mir einen Montageständer kaufe und ich habe ein schweres E-Bike, ob der Montageständer das E-Bike auch tragen kann, weil zum Beispiel diesen gibt es auch in einer extra E-Bike-Ausführung noch, heißt dann HD für Heavy Duty, also der ist dann wirklich für schwere Räder geeignet. Ich glaube, da muss man ein bisschen drauf achten, aber ansonsten von der Funktion her sind sie ja relativ ähnlich alle.
Genau, sind relativ ähnlich. Man muss sich so ein bisschen, wie du schon sagst, mit den Belastbarkeiten befassen. Das ist so der erste Punkt, weil nun mal das ist jetzt auch ein Teil, was gerne auch im Profiradsport genutzt wird auf den Rennen. Ja, das muss schnell aufgebaut werden, schnell abgebaut werden, darf nicht viel wiegen. Und dann kommt noch ein Punkt, der auch nicht unwichtig ist, und zwar der Klemmmechanismus. Also hier bei dieser Klemme ist das sehr schön gelöst. Ich habe über die Schraube oder diese Rändelmutter vorne die Möglichkeit, einfach fein einzustellen, wie hoch, wie stark das Bike geklemmt wird. Wenn ich das Rad runternehmen möchte, kann ich das ein bisschen lösen und habe hier oben so einen Release-Button, dann springt die Klemme auf. Da gibt's natürlich auch haufenweise verschiedene Ausführungen. Ja? Ob ich jetzt eher ein Aero-Bike habe, ein Rennrad, wo ich sehr aerodynamische Bauteile habe, da muss ich das wahrscheinlich anders klemmen, wie wenn ich ein Mountainbike habe, wo ich eine hydraulische Sattelstütze habe. Also Belastbarkeit der Montageständer und die Art der Klemmung sind so für mich die Entscheidungskriterien, die man da berücksichtigen sollte. Und dann gibt's da wirklich von 30, 40 Euro bis aufwärts 5.000, 6.000 Euro, da auch keine Grenze. Da muss man einfach wieder selber so ein bisschen abstecken, wie oft brauche ich das Ganze und wie viel möchte ich da investieren. Aber wie gesagt, so Basic-Ausstattung gehört das definitiv dazu. Und wie luxuriös der dann ist, das muss ich mir halt überlegen.
Genau, nicht nur für Leute, die an ihrem Fahrrad regelmäßig schrauben, ist sowas gut, sondern auch allein schon zur Fahrradreinigung, weil jeder wird merken, wenn man das Rad an die Wand lehnt oder man hat einen Ständer, man kann trotzdem die Pedale nicht komplett durchdrehen, weil die irgendwo dran geht, dann kann man die Kette schlecht reinigen und hier hat man einfach eine super sichere Geschichte mit den breiten Füßen, man klemmt sein Fahrrad rein, man kommt überall dran, ob zum Schrauben oder zum Reinigen oder vielleicht sogar zum Aufbewahren, kann man auch noch dann dazu nutzen, macht auf jeden Fall Sinn aus meiner Sicht, einen Montageständer zu haben.
Ja, ganz klar, man kennt's, das Rad ist versifft, man fängt an zu putzen, das Bike steht auf dem Boden, ist dann fertig, will es wegräumen und sobald man es nach vorne schiebt, sieht man, dass man in der Felge noch einen Streifen Dreck hat. Kann man natürlich mit einem Montageständer verhindern und ist einfach nur empfehlenswert. Macht das Schrauben deutlich mehr Spaß.
Dann sind wir, glaube ich, durch mit unseren Must-Haves für die Werkstatt. Also vielen, vielen Dank, dass du das alles mitgebracht hast, demonstriert hast, gezeigt hast. Manche Sachen kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Andere Sachen waren mir vertraut, wusste aber nicht genau, wie man sie anwendet. Also fand ich total spannend. Also ich danke dir für deinen Besuch, Lukas.
Vielen Dank.
Ich danke euch fürs Zugucken. Wenn wir Must-Haves vergessen haben oder ihr andere Must-Haves habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare und gebt uns natürlich auch sonst Feedback zur Sendung. Ciao.